Du willst dein Corporate Influencer Programm starten? Dann ist diese Folge absolute Pflicht für dich. Ich habe mit Professor Dr. Caroline Durst über ihre Studie gesprochen, was die wichtigsten Voraussetzungen sind für erfolgreiche Corporate Influencer, welche Schrauben auf jeden Fall gedreht werden müssen und ja, welche Unternehmen sich dafür eignen und welche nicht. Also unbedingt reinhören. Jetzt geht's los. Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder, Geschäftsführer von Schaffensgeist, die Beratung für souveräne Kommunikation. Eine Sache, die wir sehr gerne und sehr oft tun, ist Corporate Influencer begleiten. Was sind das Corporate Influencer? Das sind Experten und Mitarbeitende in Unternehmen, die dazu befähigt werden und motiviert werden, eine eigene Stimme zu finden und diese auf Social Media zu äußern. Das heißt, sie sprechen über ihren Arbeitsalltag, über ihre Services, über die Produkte, über die Messen, über das, was die Firma ausmacht und sind damit ein Aushängeschild der Unternehmenskultur, könnte man sagen, und belegen quasi das, was wir im Employer Branding oder wir in der Top-Management die ganze Zeit von uns geben als große Vision. Also unsere Aufgabe ist es als Corporate Influencer, authentisch zu sein, quasi die Stimme des Volkes, möchte ich mal sagen, die Stimme der normalen Mitarbeitenden. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil ich ganz viele Einblicke bekomme in verschiedene Unternehmen, Unternehmenskulturen, Branchen und ich wirklich diese Fortschritte sehr, sehr mag, die wir innerhalb der Programme bei den Teilnehmenden sehen. Für ein Unternehmen ist so ein Corporate Influencer-Programm wie ein kleines Change-Programm. Es ist keine einfache Herausforderung, denn es ist etwas komplett Neues, wo viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Natürlich helfen wir da bestmöglich bei Schaffensgeist, aber wir sind auch stets bemüht, tatsächlich auch hier vor allen Dingen unseren Ansprechpartnern, also auch diejenigen, die den Corporate Influencer Programm koordinieren, ins Leben rufen, sie zu unterstützen. Und wer diese Faszination und diese Mission auch teilt, ist Professor Dr. Caroline Durst von der Hochschule in Ansbach. Und sie ist heute hier zu Gast in der LinkedIn Lounge. Ich freue mich sehr. Hallo, Caro.
Hallo, Thomas. Schön, dass ich heute da sein kann.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist in Ansbach in Franken selber?
Ja, genau. Im mittelfränkischen Ansbach. Und dort bin ich Professorin für Digital Marketing. Und ja, wie du dir vorstellen kannst, kommt man da auch in dem Thema Corporate Influencer und LinkedIn nicht vorbei, auch in der Forschung. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute einfach mal so ein bisschen Gedanken-Ping-Pong vielleicht machen können zu dem Thema Corporate Influencer-Programme auf LinkedIn.
Auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schaut euch gerne nochmal auf jeden Fall Caro auf LinkedIn an. Sie ist, und das habe ich gerade ein bisschen unterschlagen, sie hat den Masterstudiengang Digital Marketing mitentwickelt. Sie ist Inhaberin der Forschungsprofessur Digitale Go-to-Marketing-Strategien seit 2022, Mitherausgeberin des B2B Digital Marketing Playbooks und aktiv als Speakerin, Trainerin und Beraterin, unter anderem auch bei Marconomy und den Inbound Marketing Days. So, Ehre wem Ehre gebührt, muss ich unterschlagen.
Ja, oh, danke.
Genau, und wir haben ja zueinander gefunden, mehr oder weniger, durch deine vor kurzem veröffentlichte Studie zum Corporate Influencership. Bevor wir da auf die Details eingehen, Caro, wie kam denn deine Faszination daher, dein Interesse an dem Thema?
Ja, wir hatten ja schon, du hast es ja schon angesprochen, B2B Marketing Playbook. Ich war schon immer im Digital Marketing, im B2B-Bereich zu Hause. Und das Thema Influencer-Marketing kommt ja sehr stark eigentlich aus dem B2C-Bereich, sage ich mal ursprünglich, und ist dann so rüber meandert sozusagen in dem B2B-Bereich, auch mit der Plattform LinkedIn. Und das fand ich natürlich sehr, sehr spannend. Diesen Corporate Influencern wird ja immer sehr viel nachgesagt, dass es sehr, also ganz toll ist, wenn man das macht. Also man kann irgendwie Thought Leadership aufbauen, man kann die Employer Brand stärken, man kann Brand Awareness stärken, bis hin zum Thema Social Selling und alles wird besser sozusagen mit Corporate Influencern. Und das hat mich eben interessiert, eher aus der anderen Perspektive. Ich habe mir gedacht, es ist schön, dass alle das toll finden, aber eigentlich müsste man mal genauer hinschauen, unter welchen Rahmenbedingungen hat ein Corporate Influencer oder ein Mitarbeitender überhaupt Lust, an diesen Programmen teilzunehmen. Und so kam quasi meine Motivation.
Cool. Kannst du uns das sagen, wie seid ihr dann vorgegangen? Wie habt ihr die Studie geplant, durchgeführt? Und dann schauen wir uns die Ergebnisse mal an.
Ja, Vielleicht vorgelagert noch, wir hatten erst eine andere Studie gemacht, die war so ein bisschen explorativer. Und zwar hatte ich irgendwie so den Eindruck, wir müssten mal ein Experiment machen und müssten 4 Corporate Influencer aus einem Unternehmen auswählen und jeweils dem Corporate Influencer einen anderen Support geben. Mhm. Also einmal kriegt er einfach einen Social-Media-Leitfaden als Support und kann relativ eigenständig den Content ausspielen. Einmal gibt es die Marketingabteilungen, die zum Brainstorming zur Seite stehen, um quasi Ideen zu entwickeln, plus Social-Media-Leitfaden. Und dann gab es noch eine weitere Stufe, wo man sagt, okay, das Marketing vorformuliert quasi Posts für dich schon als Corporate-Influencer, du kannst sie noch abändern, postest aber noch selbst. Und der 4. Support war quasi Full-Service mit Ghostwriting sozusagen. Und wir haben uns so angeguckt, wie regelmäßig schaffen die das dann und wie fühlen sie sich mit dem jeweiligen Setup. Und dann sind wir relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass das so individuell ist und dass der Support eigentlich eine untergeordnete Rolle grundsätzlich spielt. Also es gibt CEOs, kannst du vielleicht auch bestätigen, die würden nie im Leben irgendjemanden einen Finger anlegen an ihren eigenen Account und möchten alles selbst machen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ja, das ist für mich nur so ein Channel, den kann eigentlich jeder bedienen. Hauptsache, ich komme an meine Ziele, vielleicht an meine Geschäftsziele. Mhm. Und da haben wir eben festgestellt, okay, das ist irgendwie, wir kommen an der Stelle nicht so richtig weiter, weil eigentlich muss man als Unternehmen, glaube ich, jedem Mitarbeitenden, der für einen wertvoll ist als Corporate Influencer, die Unterstützung mitgeben, die er braucht. Mhm. Und dann muss man als Unternehmen selbst abwägen, wie viel das ist. Also man kann jetzt nicht jedem einen Ghostwriter an die Hand stellen, das wird zu teuer werden, aber vielleicht bei manchen macht man es und bei manchen reicht vielleicht auch der Social-Media-Leitfaden. Mhm. Also das war so erstmal unsere erste, da standen wir da so, so richtig kommen wir jetzt irgendwie an der Stelle nicht weiter. Mhm. Mit unserer Frage, wann macht denn jetzt jemand gerne mit? Mhm. Und dann haben wir diese zweite Studie aufgesetzt, habe ich zusammen mit Julian Steigerwald, der hat damals bei der People Branding Company gearbeitet, hat also schon auch selbst ganz gutes Verständnis dafür mitgebracht, war ein damaliger Masterstudent von mir. Mhm. Und da haben wir eine sogenannte, ich versuche es ganz einfach zu erklären, ich bin da eigentlich ganz gut drin, es nennt sich Conjoint-Analyse gemacht. Das heißt, wir haben eine Umfrage gemacht und haben dann, Thomas, wenn du jetzt ein Teilnehmer gewesen wärst, hätten wir zum Beispiel gesagt, stell dir vor, du bist in einem Unternehmen und du hast gar kein Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen, aber gleichzeitig profitierst du stark, bekommst du starke externe Anerkennung von Leuten, die sehen, was du postest und das Unternehmen unterstützt dich auch sehr stark. Auf einer Skala von 1 bis 7 würdest du unter diesen Umständen an einem Corporate Influencer Programm teilnehmen. Mhm. Und wir haben quasi diese Faktoren, diese 3, also Zugehörigkeitsgefühl, Anerkennung von Dritten und Unterstützung vom Unternehmen, immer in ganz unterschiedlichen Ausprägungen quasi in den Szenarien eingespielt. Also zum Beispiel total, du liebst das Unternehmen, bekommst gar keine Unterstützung und auch keine Anerkennung von Dritten, würdest du trotzdem mitmachen.
Ah, okay.
Genau, also wir haben diese ganzen verschiedenen Szenarien durchgespielt. Jeder Befragte hat andere bekommen und über diese raffinierte Berechnung im Hintergrund der Conjoint-Analyse konnten wir dann quasi rausfinden, wer von diesen 3 Faktoren den höchsten Beitrag hat, um am Corporate-Influencer-Programm teilzunehmen. So. Ganz grob.
Verstanden. Und Anerkennung von außen, ist das auch in der Form von Likes, Kommentaren und Shares oder ist es einfach nur, dass jemand auf dich zukommt und sagt, hast du gut gemacht?
Das ist so alles, ne? So nach dem Motto, ey, du kannst glänzen, du bekommst von anderen irgendwie eine Art von Respekt dafür, was du machst oder ja, also ich denke, das ist insbesondere über Likes, aber natürlich auch über vielleicht die Anerkennung, die man vielleicht dann abseits von Social Media bekommt.
Okay, verstanden. Und was waren dann, habt ihr dann eine Antwort gefunden? Warst du danach mit den Ergebnissen happy im Sinne von, dass sie ein gutes Ergebnis gebracht haben?
Ja, also es war wirklich sehr, für mich und auch für Julian, wir waren sehr überrascht eigentlich. Was würdest du sagen? Was ist dein Bauchgefühl? Sind die alle 3 gleich viel wert, diese 3 Faktoren oder?
Ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, und ich tue so, als hätte ich die Studie nicht schon gelesen. Ich bereite mich ja meistens auf die Podcast-Episode ein bisschen vor. Ich hätte gesagt, dass Zugehörigkeit, also es heißt, das weiß ich aus meiner Erfahrung, auch Zugehörigkeitsgefühl fände ich auf jeden Fall super ausschlaggebend, aber auch die externe Lobpreisung sozusagen, dass man immer mal digital, aber vor allen Dingen auch im richtigen Leben, wie du es ja schon sagst, da Feedback bekommt.
Ja, also bist du ganz genau auf der richtigen Fährte. Also erstmal war positiv, dass alles einen positiven Einfluss hat. Also sagen wir, die relative Wichtigkeit dieser drei Attribute, es ist immer besser, was zu machen, als nichts zu machen. Also Social Media, also Unterstützung ist besser als keine Unterstützung. Mhm. Also das ist schon mal erstmal positiv. Aber was uns wirklich überrascht hat, dass das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen mit 60% die höchsten Prozentsatz der relativen Wichtigkeiten war. Also es addiert sich auf 100 auf und 60% haben quasi die Zugehörigkeitsgefühle ausgemacht. Krass. Weniger, also knapp die Hälfte, 30% war nur externe Anerkennung. Und unter 13%, also wieder fast die Hälfte davon, hat der Social Media Support ausgemacht. Krass. Und das ist natürlich schon sehr spannend, weil ich tatsächlich auch diese externe Anerkennung viel höher eingeschätzt hätte. Aber das war halt auch wieder ein bisschen Bauchgefühl und auch meine Beobachtung, weil wenn ich in meiner Bubble sozusagen unterwegs bin, habe ich schon auch das Gefühl, dass das Thema Show-Off wichtig ist. Aber es sind ja vielleicht gar keine Corporate Influencers, Leute, die einfach so gerne online sind. Und das kann man vielleicht dann, also da hat mich mein Bauchgefühl auch vielleicht ein bisschen fehlgeleitet.
Ja, vielleicht die Leute, die wir, also gerade die ganzen Creator, die wir alle auf LinkedIn auch mal sehen, das sind auch viele eben, die das, sie sind so motiviert, dass sie das auch alleine machen, weil sie entweder Unternehmer, Unternehmerin sind oder eben Solopreneur und ähnliches.
Genau, das ist eine andere Zielgruppe, ne? Also ja. Habe ich mir gedacht, naja gut, mein eigenes Bauchgefühl hat mich da auch ein bisschen fehlgeleitet.
Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du diese Studie gemacht hast, dass du jetzt mal unser Bauchgefühl auch mal richtig einordnest, dass wir dann sagen können, hey, so ist das, das glaube ich nicht nur, das weiß ich nicht nur aus Erfahrung, das ist auch wirklich wissenschaftlich belegt. So, jetzt wissen wir das. Was heißt das denn? Was bedeutet das dann für die Unternehmen, die ein Programm starten wollen oder schon gestartet haben?
Also Social Media Leitlinien und Leitfäden und Guidelines sich teuer von einer Agentur erstellen zu lassen als allerersten Schritt, würde ich sagen, ist erstmal herausgeschmissenes Geld, um damit anzufangen. Also das ist wichtig als unterstützende Maßnahme vielleicht, je nachdem vielleicht auch in welcher Branche man tätig ist und wie stark die Kommunikationsfähigkeiten grundsätzlich schon sind von den Personen, die kommunizieren möchten auf Social Media. Also ich denke da, das wäre jetzt nicht der allererste Schritt, ist aber meistens der erste Schritt, gefühlt für mich. Ja? Also das Unternehmen oft so mit so Leitfäden anfangen, weil man will ja nicht, dass die Mitarbeitenden einfach so irgendwas schreiben, ohne dass wir jetzt irgendwie paar Rahmenbedingungen vorgeben und das Logo darf auch nur unten rechts stehen und nur in dem Kontext verwendet werden. Also
Caro, ich würde dich ja gerne um deine Meinung bitten, weil für mich ist das so ein Überbleibsel aus den Anfang der 2000er, wo Social Media erstmal aufgekommen ist und alle Unternehmen da drin bestrebt haben, gefährlich. Ja. Müssen wir reglementieren. Dann hast du auch Guidelines gehabt. In Guidelines stand aber prinzipiell nur drin, lass den Scheiß. Bloß nicht. Schon gar nicht während der Arbeitszeit, schon gar nicht über die Arbeit.
Ja, ja. Und dann unter Strafmaß.
Und die Strafmaß, genau. Und alles, was wir jetzt sehen, ist quasi eine Aufweichung dieser, in Anführungszeichen, Guidelines, dieses Regelwerkes. Wobei es ja im Kern ist, und das finde ich so faszinierend, im Kern ist es ja eine Demokratisierung der Kommunikation. Weil wir sagen, nicht nur Geschäftsführung, nicht nur Presse darf über das Unternehmen reden, sondern auch du, liebe Mitarbeiter.
Ja. Also erstmal denke ich, dass, also für mich persönlich, es ist mein privater Account. Punkt. Da möchte ich sowieso erstmal das kommunizieren, was ich kommunizieren möchte. Auch in der Art und Weise, wie es auf meine Persönlichkeit passt. Mhm. Jetzt sage ich mal aus meiner Perspektive. Und wenn ich aber Dinge für das Unternehmen oder im Namen des Unternehmens kommuniziere, braucht man natürlich eine gewisse, so einen gewissen Korridor, glaube ich. Und es muss auch klar sein, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Das darf man aber im Privaten davon abgesehen ja sowieso auch nicht. Darf ich ja auch nicht über Internas irgendwie reden. Und für alles, was diese großen Design-Aspekte hat oder das darf nicht dort stehen und das, die Farbe muss, wenn ich über das Thema rede, muss die Farbe blau sein und so weiter. Dafür ist der Corporate Account auf LinkedIn da. Da kann man dann seine PR-Abteilung draufsetzen oder whatsoever rein kommunizieren. Mhm. Das sehe ich nicht auf den privaten Accounts der Mitarbeitenden. Mhm.
Wenn es nicht die Guidelines sind, haben wir jetzt gesagt, dann ist es eben die Unternehmenskultur, die Zugehörigkeitsgefühl, was ja ganz einfach zu reparieren ist. Also da kann ich ja zu jeder Agentur gehen, jeder Beratung gehen, kann mir das dann einkaufen und in 3 Wochen, spätestens 4, habe ich da sichtbare, wirksame Ergebnisse. Spaß beiseite, das ist natürlich das Ding, dass man bohren kann. Was heißt das für mich? Woher weiß ich das, ob ich schon soweit bin, ob meine Mitarbeiter schon soweit sind?
Also ich glaube, eine ganz einfache Sache ist, kommunizieren Mitarbeitende vielleicht schon auf LinkedIn? Mhm. Oder gibt es schon welche, die schon kommunizieren? Kann man da vielleicht schon mal gucken, was sie sagen? Also das wäre jetzt erstmal mein allererster Schritt, weil sowas passiert ja meistens, das kann man ja gar nicht machen. Also sowas passiert ja einfach.
Es sei denn, die Guidelines verbieten es halt komplett.
Ja, genau. Außer und also da würde ich erstmal schauen, okay, wer kommuniziert denn da eigentlich schon? Mhm. Dann, wie reden denn die Mitarbeitenden im Unternehmen über mein Unternehmen? Mhm. Also wenn die alle nur die ganze Zeit sagen, wie scheiße es da ist, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt dieses Programm anstoßen. Also wie ist die Stimmung intern? Fühlen sich die Mitarbeitenden zugehörig? Natürlich sind es nie alle. Aber sag ich mal, man hat ja schon so ein Gefühl für sein Kernteam und so weiter. Wenn dann man auch eine Art Führungskräfteebene hat, die das unterstützen, die auch daran glauben, das wäre für mich ganz wichtig, und die auch mitkommunizieren, also diese Art Vorbildfunktion haben, die für das Thema sensibilisieren, in oberem Management vielleicht an Stellen, wo das noch nicht so gesehen wird, die vielleicht noch aus der Zeit kommen, wo das alles verboten war und das man nicht möchte, und hier eben quasi öffentlich auch das zu unterstützen, dass die Führungsebene dahinter steht und dass man das auch möchte, das wäre so der erste Schritt, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, wenn die Stimmung im Unternehmen nicht gut ist, dann ist auch nicht gut, das noch zu forcieren. Ja.
Also das heißt, auch eine Grassroot-Bewegung, die quasi von unten aus der Hierarchie kommt, ist vermutlich eher weniger erfolgsversprechend als etwas, das von oben initiiert wird.
Unbedingt. Also ich glaube natürlich, das geht auch, man kann sich da auch annähern, glaube ich. Manchmal ist es auch schön, so ein paar, wie ich immer sage, so Erfolgsstories vielleicht oder kleine Erfolgsgeschichten zu haben, um vielleicht irgendwie in einem Art Pitch auch mal zu zeigen, was für positive Auswirkungen das hat. Mhm. Also ich denke, das ist nie schlecht, sowas auch zu machen. Aber wenn das Unternehmen als Ganzes nicht dahinter steht, nicht transparent sagt, was es erwartet, was man darf, was man nicht darf, dann glaube ich, kann das sehr anstrengend werden für den einzelnen Mitarbeitern. Weil er muss sich oder sie muss sich im Einzelfall dann ja auch rechtfertigen, oh, jetzt postet die ganze Zeit, was soll das? Ich arbeite hier. Also es gibt ja so die Neiddebatten, auf die das kann man ja anzählen, die kommen ja sofort bei sowas, ja. wenn jemand ein bisschen präsenter wird.
Wir werden nochmal eine Folge machen zu den dunklen Seiten von Corporate Influencership und das ist da ganz, ganz vorne mit dabei tatsächlich. Und das ist das Komische, selbst in einem Unternehmen, wo die Kultur gut ist, wo man sagen würde, jawohl, das passt zu uns, wir haben das vorher auch alles abgeklärt intern, Vorstand steht dahinter und alles. Und trotzdem hast du Menschen, die sagen, ey, hier, der Kalle hat jetzt wieder das auf LinkedIn gepostet, ja, mit da hier zigtausend Follower und Likes noch und nöcher. Schafft er auch mal was? Ja. Woran liegt das? Das geht ganz schnell.
Ja, das nennt sich, glaube ich, Menschen. Ah. Also es ist, glaube ich, einfach sowas, was in unserer Gesellschaft einfach so drinsteckt. Mhm. Und ich glaube, man hat immer diejenigen, das kennt man ja auch, wenn man irgendwie dann als Speaker unterwegs ist oder macht irgendwas. Es ist ja immer einfacher zu sagen, oh, das war ja total bescheuert, was hatten die da erzählt und das könnte ich ja viel besser, so vermeintlich. Mhm. Aber selbst was zu machen, ist halt immer schwieriger, als andere zu kritisieren. Und ich glaube, das ist einfach so. Mhm. Ich glaube, das kennt jede Person, die ein bisschen stärker in der Öffentlichkeit steht. Das muss man auch ein bisschen moderieren können für sich selbst und vielleicht auch ein bisschen damit um. Vielleicht muss man da vielleicht sogar auch, wenn man wirklich größere Corporate Influencer Programme in großen Firmen hat, vielleicht auch drüber sprechen. Wir haben das bei uns in der Studie so ein bisschen zusammengefasst unter dem Aspekt der internen Community, dass man sich da eben auch austauschen kann, dass man nicht so allein auf weiter Flur ist. Das ist ja schon auch mal gut zu hören, wenn der andere sagt, ah, ich habe auch schon die zwei blöden Kommentare bekommen. Ganz ehrlich, der XY, der hatte einfach einen Quersitzen, keine Ahnung, was der ein Problem hat, aber der ist halt auch ein bisschen seltsam.
Ja. Punkt. Was eine Kundin
viel leichter zu verkraften.
Was eine Kundin von uns sehr charmant gemacht hat, ist, dass die Leute quasi mitzunehmen. So nach dem Motto, mit einem Lächeln zu sagen, ach, dich interessiert das, was ich da mache? Ja, fantastisch, du, komm mal her, wir sitzen mal eine halbe Stunde zusammen und ich zeig dir mal, wie ich das mache, meine Arbeitsroutine. Ist gar nicht so viel Aufwand, wie du vielleicht denkst. Könntest du auch machen, hast du Bock?
Ja, ist geil. Also ich glaube tatsächlich, dass man da in so einem Austausch von Corporate Influencern, die tätig sind, einfach wie so einen Best-Practice-Austausch auch so in diesem Bereich vom Troubleshooting vielleicht einrichten kann, um das Ganze auch gut zu machen.
Was hältst du davon, wenn Teilnehmer ausgewählt werden? Wenn man sagt, aha, du hast ein LinkedIn-Profil, das ist einigermaßen gescheit, du kannst drei Sätze reden und du bist auch noch in der Position oder im Bereich, den wir gerne ein bisschen mehr pushen würden in der Kommunikation. Du machst das jetzt. Wie wär's? Sollte man das so machen?
Gute Frage. Kann ich jetzt nicht wissenschaftlich dazu antworten, aber ich glaube, es wäre dumm, es nicht zu machen. Ich glaube, es wäre dumm, es nicht zu machen, aber ich würde sie ja natürlich auch nicht zwingen. Weil ich glaube, es gibt Persönlichkeiten, die, sobald eine Bühne da ist, springen die drauf und tanzen. Ja? Und es gibt Persönlichkeiten, die würden es machen, wenn sie jemand fragt, weil sie vielleicht ein bisschen introvertierter sind, aber eigentlich schon auch gerne ihr Wissen teilen, aber einfach nicht so extrovertiert sind. Mhm. Und es wäre schade, wenn man gute Personen hat, die auch persönlich toll sind, tolles Role Model sind fürs Unternehmen, wenn man jetzt einen Aufruf macht und dann meldet sich die Person nicht, dass man nicht vielleicht auch doch auf die zugeht und sagt, hey, es wäre total cool, wenn du mitmachen würdest, gibt es vielleicht irgendwelche Bedenken, die du hast, die wir ausräumen können oder wollen wir es vielleicht einfach mal probieren. Also es wäre, glaube ich, ziemlich schade, wenn man das nicht machen würde, aber ich würde wahrscheinlich, ich muss eine Mischung machen. Mhm. Und so ganz handverlesen und du darfst mitmachen und du nicht, das halte ich auch für schwierig. Also für die Stimmung sozusagen.
Ja, genau. Also deswegen sind wir doch große Fans davon, das Vorfeld so transparent zu machen und sagen, hey, wir haben einen Bewerbungsprozess, da kann jeder dran teilnehmen.
Ja.
Aber vielleicht kriegen die einen anderen Kollegen vorher schon mal so einen kleinen Hinweis, du, wir starten das übrigens in 3 Monaten. Du möchtest dich vielleicht bewerben und halt dir doch schon mal den Termin frei. Aber dann geht's trotzdem den normalen Bewerbungsprozess.
Ja, und ich finde auch, man sollte auch nicht nur nach dieser fachlichen Perspektive oder ne, so führungskräftemäßig, sondern es gibt ja schon die Personen im Unternehmen, die jeder kennt. Also diese, die auch intern viel zusammenhalten. Also es sind die Personen, die bei jeder Firmenparty dabei sind, die wirklich ein hohes Commitment haben, die können auch eine Position haben, die vielleicht fernab ist von großer Mitarbeiterverantwortung, aber die einfach so der Glue in der Firma sind.
Mhm. Glue Guy.
Und ich finde, diese Corporate Influencer Programme wirken ja hoffentlich nach außen sowie nach innen auch. Und wenn das ein reines Kommunikationsinstrument ist, um darzustellen, wie toll meine Firma ist, dann verpasst man, glaube ich, viele Chancen, die diese Programme eben auch nach innen haben. Und ja, deswegen finde ich, sind es auch spannende Personen, die man sich mal angucken könnte, die vielleicht sowieso schon immer so viel dabei sind und so viele Leute kennen, die so informelle Netzwerke bedienen. Das finde ich auch sehr spannend. Da würde ich mich auch freuen, wenn solche Personen vielleicht auch ein bisschen mehr sagen, auch nach außen.
Absolut. Was sind denn die Chancen, die ein Unternehmen hat, durch diese Glue Guys, durch die Menschen, die das zusammenhalten, wenn die auch noch daran teilnehmen?
Naja, das ist halt im Endeffekt genau das, was wichtig ist, damit überhaupt jemand Lust hat. Das ist halt eine Form von werteorientierte Unternehmenskultur. wir sind eben auch nach außen, stellen wir uns nicht nur als die geile Firma dar, sondern uns ist das Interne genauso wichtig. Und nur wenn ihr auch intern wisst, was wir nach außen kommunizieren, können wir auch alle danach handeln und kann einen sogenannten Mindset oder, sag ich mal, gemeinsame Wissensbasis auch aufbauen. Mhm. Weil wie oft wird das, was kommuniziert wird, nicht in der Firma gelebt?
Ja.
Und das finde ich ganz schrecklich. Also,
ja.
Und das muss ja zusammenpassen. Und genau, und deswegen denke ich, dass es dann, wenn man es nach innen eben wie nach außen lebt, man auch eine konsistente Unternehmenswerte und Unternehmenskultur schaffen kann.
Da findest du dieses Poster mit den Visionen, Missionen und Werten, wie man zusammenarbeiten wollen, findest du in der Kaffeeküche einlaminiert oder sogar eingerahmt. Und dann liest du aber auf Kommuno die Nachrichten von ehemaligen Mitarbeitern, die sagen, das ist ja ein Teufelskreis, das ist total die Hexenküche, da kann keiner arbeiten.
Ja, das ist doch auch schrecklich. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind für ein gutes Miteinander oder ja. Keine Ahnung. Wir sind intern Kunden wie extern Kunden oder irgend so ein Quatsch, der da immer steht. Und dann denke ich mir, was bedeutet das jetzt für jeden Einzelnen in meinem täglichen Doing? Ja. Und wenn das nicht klar ist, dann kann ich die noch so tapezieren in den jeweiligen Räumen. Das wird natürlich keinen Effekt haben, sondern es wird dann eher genutzt, so nach dem Motto, ja, haha, Verantwortung und schau, wie ich bezahlt werde.
Ja, gibt's denn Unternehmen oder Branchen, wo du sagst, boah, die haben es aber tendenziell schwerer mit Corporate Influencer Programmen?
Boah, da bin ich wirklich, glaube ich, zu weh. Ich glaube tatsächlich, das kann jeder machen. Wir haben nämlich auch mal eine Corporate Influencer Studie gemacht. Tatsächlich, das war vor einem Jahr, wo es aber eher in den Bereich Employer Branding ging. Mhm. Und da haben wir uns Handwerksbetriebe angeguckt. Mhm. Und die haben ja sehr starken Fachkräftemangel. Und da haben wir tatsächlich eine super spannende Studie durchgeführt. Wir haben so Influencer oder Corporate Influencer. Eine war eine Dachdeckerin, das andere war ein Bäcker, die so aus ihrem Arbeitsalltag berichtet haben. Und wir waren in der Realschule in einer Klasse, die kurz vor der Berufswahl stand. Und wir haben quasi abgefragt, was haltet ihr denn so grundsätzlich von handwerklichen Berufen? Und haben so bestimmte Vorurteile aufgelistet und sie sollten zustimmen. So, da verdient man nichts, total langweilig, körperlich viel zu anstrengend.
Und früh haben aufstehen.
Ja, also solche Dinge eben abgefragt. Und dann haben wir diese Corporate Influencer Videos gezeigt. Mhm. Die haben sehr stark aus ihrem eigenen Alltag und ihrer Motivation berichtet und haben am Ende nochmal gemessen, wie die Einstellung gegenüber den Berufen und gegenüber der Branche Handwerk ist. Und wir konnten zeigen, dass signifikant der Anstieg höher war und dass man sich eher vorstellen konnte, den Beruf entweder zu ergreifen oder weiter zu empfehlen. Und das zeigt ja auch, wie viel Macht da drin steckt, vielleicht sogar gerade in Branchen, die so ein bisschen erklärungsbedürftiger sind.
Das wäre ja eigentlich eine Riesenaufgabe auch für Berufsverbände,
ja,
das Thema weiter zu pushen.
Ja, weil der einzelne Handwerker, der kann das nicht leisten. Und aber wenn man das so im Verband, keine Ahnung, Industrie- und Handelskammer zum Beispiel machen würde, die machen ja schon auch ihre Kampagnen für die Berufe. Aber vielleicht würde da auch der Bereich vielleicht ein bisschen, sollte vielleicht auch ein bisschen stärker priorisiert werden, weil die jungen Leute schauen sich halt nicht die Plakate in der U-Bahn an oder zumindest nicht so häufig wie auf TikTok oder auf den einschlägigen Kanälen.
Sehr guter Vorschlag, Caro. Also lieber Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du Kontakt hast zu deiner IHK, zu einem Berufsverband, dann leite ihm oder ihr doch mal diese Folge weiter mit dem lieben Gruß von uns beiden. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee, das zu überlegen.
Das stimmt.
Kommt gerne auf uns zu. Caro, abgesehen von dieser Studie über Corporate Influencer, welche anderen Know-hows, welche anderen Studienergebnisse würdest du jeder HR-Abteilung oder jedem Employer Branding Menschen dringendst empfehlen zu lesen?
Also natürlich schon mal unsere Studien.
Natürlich. Links dazu in den Shownotes.
Genau. Und ich würde mir auch tatsächlich mal anschauen, es gibt sehr viele Studien zum Thema, wie baut man das ist jetzt nicht mein Thema, also wie baut man tatsächlich funktionierende Unternehmenskulturen auf, wie kann man Werte tatsächlich erlebbar machen und wie kann man für ein soziales Miteinander, wie kann man das erschaffen in Unternehmen, ich habe da jetzt keine Studien, also keine Autoren im Kopf, aber da gibt es einen ganz großen Stream an Forschungen dazu, weil ich glaube, gerade jetzt, wir sind immer mehr remote, also der das Arbeitsumfeld zerfällt so ein bisschen. Also ne, jeder kommt vielleicht an nur noch 3 Tagen statt wie früher 5 Tagen rein. Dann trifft den nicht. Also das ist alles wie so ein losgelöste Atome, sage ich jetzt mal. Und wie man das wieder zusammenbringt, ich glaube, da würde ich mich aber zusammenbringt, nicht mit dem Holzhammer, sondern auf eine intelligente Art und Weise. Weil was mich zum Beispiel auch mega stresst, ist, wenn dann versucht wird, künstliche Meetings herbeizurufen, nur um Leute wieder an einen Tisch zu bekommen, die einen aber von der Arbeit abhalten, die wirken so aufoktroyiert. Ja. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen smart sein. Aber in dem Bereich würde ich mich als Unternehmen, als HR-Abteilung, würde ich mich da mal schlau machen, weil ich glaube, das wird in Zukunft eine sehr große Rolle spielen, um Mitarbeitende zu halten. Weil die Wechselbereitschaft ist natürlich viel höher geworden.
Auch durch diese Unverbindlichkeit eben, weil die persönlichen Beziehungen nicht mehr so stark sind wie früher. Die Glue, hast du ja schon gesagt, nicht mehr so zieht. Und deswegen, ja, es ist quasi variabel, ob ich jetzt im Homeoffice arbeite für Firma A oder für Firma B.
Ja, und vielleicht kann man ja auch irgendwie so sich versuchen, auch mehr Zeit zu nehmen für, also erstmal so grundsätzliche Kommunikationsstrategien im Unternehmen einfach mal auszuprobieren. Mhm. Ich habe zum Beispiel für mich entdeckt, dass ich schreibe fast keine E-Mails mehr, außer ich will jetzt irgendwas dokumentieren, wo ich sage, okay, das ist so und so und jemand weiß genau, wie er es dann umsetzen kann. Aber diesen E-Mail-Ping-Pong, der ist nervig, der kostet Zeit und einfach mal mit Leuten telefonieren hat 2 Effekte. Mhm. Einmal habe ich mein Problem sehr viel schneller gelöst und zum Zweiten hat man ja immer Zeit, mal einzuchecken, wie es jemandem geht, was man so macht und das nimmt jetzt nicht mehr als 5 Minuten in Anspruch, aber das macht sowohl für die Kultur der Zusammenarbeit ziemlich viel aus, einfach wieder stärker in dieses persönliche Gespräch zu gehen.
Sehr guter Hinweis. Wenn man die Zeitslots hat, um telefonieren zu können und dann eben nicht durch die, nicht gestört wird in der Arbeit, in der konzentrierten.
Ja. Aber es ruft ja niemand mehr an, deswegen kann man eigentlich immer anrufen. Also ich bin ja. Telefon klingelt ja schon gar nicht mehr. Es kommt entweder über Slack oder es gibt ja alle möglichen Kanäle, Sprachnachrichten und so weiter. Das heißt, man ist eigentlich immer derjenige, der beim Anruf eigentlich eine leere Telefonlinie findet.
Ich erinnere mich, im Vorfeld hatten wir über LinkedIn geschrieben und auf einmal, ich glaube, ich habe am Autofahren, klingelt mein Telefon, unbekannte Nummer. Und dann hast du mich angerufen und ich war so, Caro, du hast, was war das? Ach ja, habe ich einen Termin verpasst? Nee, das war überraschend. Ja. Aber was sind da deine Präferenzen? Also du kannst immer telefonieren?
Man muss ja auch nicht rangehen. Ne? Also man sieht es ja und dann kann man ja auch zurückrufen. Also von daher finde ich dieses spontane Anrufen für mich gar nicht stressig, weil wenn ich jetzt arbeite, dann mache ich es auf leise oder ich mache es im Sleep Mode. Und ja, eine lustige Sache war, ich habe dann irgendwann mal zu meinen Studierenden gesagt, dass sie einen Unterschied machen können später im Berufsleben, wenn sie einfach anrufen, wenn sie irgendwas wollen, wenn sie eine Information brauchen beim Sales oder sonst irgendwo. Und daraufhin haben mich dann in dem Semester viele Studierende angerufen. Das fand ich dann auch nicht so gut, wenn sie was von mir wollten. aber grundsätzlich finde ich es tatsächlich besser, wenn mich jemand anruft, der von mir auch irgendwie, wo die Antwort komplexer ist, wo es nicht Ja oder Nein gibt.
Ah, guter Punkt.
Also wenn ein längerwieriger Informationsaustausch sich annähert sozusagen, dann bin ich ein ganz großer Freund vom Telefonat. Dann ist es erledigt in 5 Minuten und sonst schreibt man sich 20 E-Mails hin und her und am Ende muss man meistens trotzdem telefonieren.
Ja, bei großen Unternehmen ist es ja häufig so, dass man diese E-Mail schreibt, auch aus Dokumentationsgründen, denn dann ist es nicht nur der Empfänger, sondern auch die 20 Leute, die auf CC stehen. Für die ist es dann wichtig. Und das ist ja total produktive Möglichkeit.
Das stimmt. Und das ist dann aber auch klar, für was der Zweck ist. Also wenn das dann so ist, ist es so. Also wenn ich dann E-Mails schreibe mit vielen Leuten in CC, dann weiß auch jeder, okay.
Das ist
wichtig.
Genau. Jetzt wird es aber wirklich wichtig. Ansonsten hätte ich angerufen. Nein, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema tatsächlich. Ich habe da auch eine ganz, ganz eigene Philosophie, könnte man sagen, zu Sprachnachrichten, zu Videonachrichten, zu E-Mail im Allgemeinen. Einer der größten Produktivitätskiller, finde ich, in Unternehmen jeglicher Art und Weise.
Ja, und das ist doch so ein Marketing-Basic. die richtige Message zum richtigen Kanal, zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal. Also,
ja, aber die arbeiten ja nicht alle im Marketing.
Ja.
Das ist ja das Problem.
Ja, aber vielleicht hören sie diese Podcast-Folge und denken sich, nutze ich eigentlich für meine Nachricht die richtiges Format über den richtigen Kanal?
Guter Punkt. Und Format ist auch ganz, ganz wichtig, denn auch nicht jede E-Mail muss anfangen mit: Hallo, sehr geehrte Frau so und so, wie in unserem Telefonat von vor 3 Monaten damals besprochen, vielleicht wieder mal herzlich bedanken, finden Sie im Anhang, sondern einfach pam, 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 Bullet Point, stichpunktartig auf den Punkt kommen.
E-Mails mit Fließtext lese ich übrigens nicht. Also lange E-Mails im Fließtext muss ich löschen, das schaffe ich nicht mehr, das bin ich jetzt irgendwie rausgewachsen.
Es müsste einen Ort geben, wo man quasi diese Hausordnung für sich selber, so dieses eigenes Handbuch, das eigene Manual veröffentlicht und sagt, hey, wenn du mit mir kommunizieren möchtest, mach bitte Folgendes und mach bitte Folgendes nicht. Und wir machen das. Für Mitarbeiter sage ich, ey, genau, hey, anrufen super gerne, aber nach Absprache, dann gerne telefonieren. Sprachnachrichten, no-go. Also nur, wenn du unterwegs bist oder das super eilig ist. Videonachrichten, wenn du mir irgendwas zeigen möchtest.
Ja. Schau, das sind auch schöne Contents für die interne oder externe Unternehmenskommunikation, sowas genau. Mal zu, wie man mit einer Firma so spricht.
Ja, ist ja auch, exakt.
Das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Dienstleister oder mit einem Unternehmen zusammenarbeite, mit dem ich irgendwas Wichtiges mache, wie im B2B ist es ja immer wichtig, ja. wenn ich irgendwas einkaufe oder wenn ich irgendwie einen Partner brauche und die Kommunikation passt nicht, dann, wenn ich mich nicht gut aufgehoben fühle, dann ist natürlich auch schon die Leistung gleich wieder im Keller, auch wenn sie vielleicht ganz gut ist. Aber im Endeffekt ist es ja immer so ein bisschen das Drumherum. Das muss in meinen Arbeitsalltag passen, auch als Kunde.
Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Caro, haben wir noch irgendwas Wichtiges nicht erwähnt, was wir erwähnen sollten?
Ich glaube, wir sind so ein bisschen vom Pfad abgekommen. Jetzt, wenn wir mal wieder so ein bisschen zurückblicken, würde ich vielleicht noch sagen, dass man diese, was wir jetzt gerade besprochen haben, ne, was vielleicht gar nicht so jetzt offensichtlich so zu Corporate Influencer Programmen vielleicht passt, aber ich glaube, von dieser Social Media Kommunikation könnte man trotzdem einfach eine kundenzentrierte und transparente Vorgehensweise immer mitnehmen, sowohl in der Kommunikation im Corporate Influencer Programmen als auch in der internen Kommunikation. Dann sind es nicht kundenzentrierte, sondern mitarbeiterzentrierte Vorgehensweisen. Und ich glaube, das kann man grundsätzlich für alle Bereiche mitnehmen.
Was heißt das konkret?
Das heißt, dass ich mir immer überlegen muss, was so what. Ich kommuniziere das jetzt. Warum sollte es mein Kunde wichtig finden? Warum sollte ich diesen Content daraus ballern, wo es ja schon so viel Content daraus gibt? Wie mache ich denn den Unterschied? Also das meine ich mit kundenzentrierter Vorgehensweise in den Publishing-Prozessen meiner Contents. Ne? Was will ich damit überhaupt erreichen? Möchte ich ein Gespräch induzieren? Möchte ich einfach sagen, ja, der das liest, ist dann auch schlauer und hat vielleicht irgendwas Aktuelles mitgenommen und muss gar nicht kommunizieren oder kommentieren. Also, dass man sich dessen einfach bewusst ist, was der Kunde macht und auch respektvoll mit der Zeit umgeht. Und das meine ich einfach, kein Quatsch-Content raus tun. Also, es ist so schade für die eigene Zeit und für die Zeit der anderen, die man verschwendet.
Amen. Amen. Genau. Also auch gerade dieses So What allein schon immer überlegen, hey, was hat mein Leser davon? Es müsste mindestens lustig sein.
Ja. Und das meine ich aber auch intern, das, was ich vorhin meinte. Ja. Wenn ich jetzt intern irgendwas mit meinen Mitarbeitenden mache, dann muss ich mir überlegen, nur weil ich jetzt als HR-Verantwortlicher meine Aufgabe es ist, Leute zusammenzubringen oder, jeder hat ja so, nur weil ich das jetzt machen möchte, hilft es mir jetzt erstmal nichts. Es wird nur geil, wenn die anderen auch was davon haben. Man muss immer so Win-Win, an der besten Win-Situation herstellen und dann funktioniert es eigentlich immer gut.
Immer an den Leser denken.
An den Armen des Lesens.
Prima, sehr, sehr guter Hinweis, Caro. Vielen, vielen Dank für diese und die anderen tollen Tipps. Den Link zur Studie gibt es natürlich in den Shownotes. Kannst du schon ein Preview geben? Was untersucht ihr als nächstes?
Ja, mich interessiert total und da bin ich jetzt im August, wenn jetzt endlich mal Semesterferien sind. Da freue ich mich, dass ich ein bisschen Zeit habe, um ein bisschen zu forschen oder ein bisschen stärker mich zu beschäftigen mit dem Thema. Es gibt nämlich relativ wenig Studien über die LinkedIn-Plattform in der Wissenschaft. muss man sagen, das sind Instagram, TikTok und so sind viel besser untersucht und Facebook natürlich noch aus historischen Zeiten. Und ich möchte mir gerne anschauen, wie, ob es einen Zusammenhang gibt mit der Wechselbereitschaft im Job und der Aktivität auf LinkedIn, weil ich immer wieder von Unternehmen die Angst mitgeteilt bekomme, oh Gott, wenn meine Mitarbeitenden jetzt aktiv werden auf LinkedIn, dann sind meine besten Pferde da draußen und die werden dann abgeworben. Und meine steile Hypothese wäre, die machen ja nur mit, wenn sie eine hohe Bindung zum Unternehmen haben. Das habe ich jetzt ja schon rausgefunden. Wenn ich jetzt noch nachweisen kann, dass Corporate Influencer, die tätig sind und auch eine gewisse Aktivität zeigen, eine geringere Wechselbereitschaft haben bei Anfragen von Headhuntern und so weiter. Das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr schönes Ergebnis, dass noch mehr Unternehmen den Mut haben, das zu initiieren.
Das wäre auch meine Hypothese, denn wenn ich die ganze Zeit sage, wie toll meine Company ist und da kommt einfach jemand daher, der mir 2,50 Euro mehr bietet, dann sage ich nicht gleich, oh ja, cute, alles fein. Ja. Dann gehe ich zu als anderen.
Ja, weil man verliert ja auch so viel, ne? Wenn man gerade, wenn man mit der Firma sich sehr verbunden fühlt und mit den Personen dort verbunden fühlt. Ich glaube, dass, also es wäre jetzt meine Hypothese, aber wir haben ja vorhin gesagt, Bauchgefühl, Vorsicht.
Hypothese, aber Hypothese, das ist ja, dafür macht man Studien mit einem, mit einer Idee. Brauchst du noch Probanden? Können sich die Hörer noch melden bei dir?
Ja, also noch ist die Studie noch nicht live, aber ich denke spätestens, also wer es hört, kann mir ja mal folgen. Ich werde auf jeden Fall einen Aufruf zur Datensammlung starten. Und meine Studien sind immer sehr, sehr kurz. Also man muss immer keine Angst haben, dass man jetzt in den nächsten 40 Minuten in einem Fragebogenfalle gelaufen ist, sondern ja, wir untersuchen ja immer ganz spezielle Effekte und das geht dann relativ schnell.
Super. Den Link zu deinem Profil, liebe Caro, gibt es natürlich in den Shownotes und auf jeden Fall, ich sage jetzt schon mal Dips dafür die neue Studie. Ich bin schon gespannt, wenn die fertig ist, dass du die dann auch gerne hier wieder vorstellst. Würde ich mich sehr freuen.
Ja, ich mich auch.
Prima. Liebe Hörenden, liebe Hörer, damit wir uns auch leisten können, so tolle Menschen wie die Caro Durst hier einzuladen und damit sie ihr Wissen teilt, wäre es super, super hilfreich, wenn du uns A, abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. B, wenn es dir richtig gut gefallen hat, uns hier 5 Sterne gibst. Und C, wenn du jemanden kennst, für den dieses Thema, also einer der hier besprochenen Themen, auch interessant sein könnte, dann leite ihm die Folge einfach gerne weiter, verkünde ein bisschen die frohe Botschaft, da wird man sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Caro, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. War super toll und super spannend, dass du da warst.
Dankeschön, tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.